Klug, 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 Bierdacher Podcast Folge 19. Wir befinden uns hier beim eckigen Flakturm, ist der Hasigasse. Wir wurden gerade im 13a von einem Zombie-Flashmob attackiert und sind ihm jetzt auf den Spuren. Hier sieht man schon die ersten überlebenden Fotografen, die ganz verschämt schauen, wo der Zombie-Flashmob hingegangen ist. Wir sehen hier einen Stocker. Können wir Sie interviewen? Sind Sie von einem? Nein, er kann nicht, er ist noch außer Atem. Und hier sehen wir schon schlürfende Gestalten, die sich im Blitzlichtgewitter langsam hinunterbewegen Richtung Wienfluss ist das, oder?
Was ist da unten? Der Richtung Wienfluss, ja, das ist eine gute Möglichkeit.
Ja. Ja, ja. Wir sind jetzt also beim Haus des Meeres und sehen die Zombies von hinten. Wir schleichen uns todesmutig an. Reporter Gregor, was sagst du dazu? Du hast da Hintergrundinformationen.
Ja, die Zombies haben mich überraschenderweise bei der Busstation angefallen. Und ja, es ist Gott sei Dank nur ein kleiner Kratzer, aber es macht nichts, oder?
Verdammt, du fängst schon an so zu zitteln. Ich wollte gerade mich lustig machen über deine fehlende Urlaubsbräune. Also,
ja, es ist irgendwie, aber es geht schon. Es ist nur ein kleiner Fieberanfall. Das geht wieder vorbei.
Okay. Keine Angst. Wir sehen hier einen Zombie, der beängstigenderregend die Stiegen hinunterschwankt. Ja, kannst du fotografieren? Und ein Zombie hat ein kaputtes Einkaufswagerl, das die Stufen runterrasselt. Okay. Und wir sehen auch ein anscheinend überlebendes Dokumentationsteam, einen Mann mit Kamera und haufenweise Passanten, die einfach herumstehen. Wir befinden uns jetzt in der Nähe des Apollo-Kinos. Vielleicht ist das der Zielort der Zombies. Vielleicht wollen sie die Popcorn-Vorräte plündern. Im Hintergrund hören sie die Rufe der Zombie-Massen.
Schön, mit der Handykamera kriegt das auch alles eine gute Zombie-Ästhetik.
Okay, ich vermute, die Zombies haben das Apollo-Kino als Zielpunkt ausgewählt. Es schaut so aus, als wollen sie sich da Vicky und die starken Männer anschauen oder so.
Nein, ich weiß nicht ganz. Ist nicht ein Zombie-Film gerade dann von Flash-Film-Ableger auf jeden Fall?
Flash-Film mal, okay. Wir todesmutig stürzen wir uns ins Apollo-Kino und werden die Live-Reportage fortsetzen. Ja. Inhalt heute:
Zombie-Flash-Mob.
Civilization, das Buch von Neil Ferguson.
Diverse Zombie-Filme.
Diverse Wikis.
Und das war's.
Und ein FM4-Reporter, der mir ins Mikrofon beißt.
Wenn wir ihn aufgenommen haben.
Gut, sonst eben. Ja, dann noch natürlich ein bisschen Post-Production-Plauderei.
Ja, machen wir das.
Okay, aber weiter geht's. Können wir gleich professionell, wie lange laufen Sie schon im Zombie-Flash-Mob hinterher?
10 Minuten
und spontan davon erfahren? Oder?
Nein, Kollegen sind mit dabei.
Alles klar. Jawohl. Gregor, fotografieren, filmen.
Filmen geht leider mit meiner...
Kann die nicht?
Oh ja, kann sie schon, aber mein derzeitiger Film lässt das nicht zu.
Aha, wir sehen einen weiblichen Zombie im Einkaufswagerl. Oh mein Gott, besorgniserregend schwanken sie jetzt und versuchen Passanten anzufallen. Sehr gut, die Passanten nehmen das nicht ganz ernst. Das ist auch, sehr viele Passanten haben auch Fotoapparate. Und hier sehen wir einen Koch mit Kochlöffel und Zombie-Dings.
Abfotografiert,
ja. Okay. Probieren wir mit so einem Zombie ins Gespräch zu kommen, ob das funktionieren wird?
Ja, versuchen. Mehr als
okay.
Beißen kann er nicht, oder?
Also ich nähere mich von hinten einem Kochlöffel-Zombie. Grüß Gott. Können Sie eine Wortspende geben? Dankeschön. Das war sehr einschüchternd. Wir betreten jetzt das Apollo-Kino. Und hier sind seltsamerweise keine Zombies mehr. Die sind jetzt alle in irgendeiner Vorstellung drinnen oder haben sich in Normalbürger verwandelt, ohne Schminke. Weil da hinten, da laufen noch ein paar herum. Ja. Ein Zombie tut mitleidserregend ein H&M-Sackerl in die Höhe halten. Und ein Zombie mit sehr stierem Blick und einem kleinen Löffel nähert sich mir. Vielleicht sagt er was. Okay. Ich habe das Mikrofon aus dem Mund eines Zombies gerettet. Ich glaube, ja, wirklich sehr, sehr gruselig, sehr gruselig. Die Zombies kommen aus dem Kino heraus. Sie schauen noch zombiehafter aus als normale Kinobesucher des Apollo-Kinos. Gregor!
Schneller,
hättest du
lieber
einen
Survival Guide
gewesen. Okay, ja. Wenn man mit einer spontanen Zombie-Invasion fertig wird. Also zum Glück sind die Zombies relativ langsam. Es ist mir jetzt zweimal gelungen, einem Zombie davon zu laufen.
Ja, das wird schon.
und ich suche meinen Kameramann Gregor, der irgendwie kein Problem mit den Zombies hat, wahrscheinlich aufgrund seiner ungesunden Gesichtsfarbe. Er wird nicht attackiert, wobei mein gelbes Mikro macht sie anscheinend aggressiv. Schon wieder. Gregor, bist du da irgendwie? Bist du schon infiziert? Verdammt. Ah, da bist du. Gregor, warum lassen dich die Zombies in Ruhe und auf mein gelbes Mikro gehen sie dauernd los? Ist das, weil du eine Kamera in der Hand hältst?
Habe ich schon erwähnt, dass ich einen kleinen Kratzer habe?
Ja, aber sag mal, du bist nicht bleicher als sonst und du hast auch nicht rote Theaterschminke im Gesicht und fällst doch nicht unfreundlich Fotografen an. Ja, manche haben auch so Eingeweide oder so Gedärme am Hals bicken und so Zeugs. Ja. Na, sie verlassen jetzt gerade in großer Masse das Apollo-Kino. Machst du so ein Hochfoto? Und anscheinend, was immer da an Action war, wir haben es anscheinend verpasst. Vielleicht haben sie die Popcorn-Vorräte aufgekauft oder sonst sowas. Das war nur rein und raus. Ja. Na, dann bleiben wir an den Zombies dran. Die sind jetzt, glaube ich, anscheinend sehr stolz auf ihre Aktion. Sie sind weniger grölen, sondern ein bisschen mehr. Aha, wir haben einen Zombie mit einem riesigen Popcorn-Topf entdeckt. Und ich habe jetzt gesehen, einige Zombies haben ja Blut aufgefrischt. Das glänzt jetzt total frisch.
Ich habe gerade vorher einen nachgeschminkt. Veranstalter gesehen vom Filmfest.
Ja? Okay. Ja, dann bleiben wir weiter dran an den Zombies. Dabei können wir unseren Podcast machen.
Ja, machen wir das.
Okay. Was hast du eigentlich? Aha, das sind jetzt Zombies beim Nachschminken. Halt drauf.
Das ist Nachschminken. Blut drauf. Auch der moderne Zombie muss mitgehen mit dem Zeitgeist.
Okay, manche halten auch Plastikflaschen in der Hand. Oder Bierdosen. Okay, wir reihen uns jetzt einfach im Schlurfgang hinten in den Zombie-Flashmob ein. Ja, Gregor, worüber wollten wir eigentlich ursprünglich reden heute? Du hast das Slash-Film-Festival besucht, oder?
Das flashige Slash-Film-Fest habe ich besucht, ja. 4 Episoden ist lang geworden.
Okay. Gott, machen wir. Ich habe jetzt auch irgendwo drauf gedrückt. 4 Episoden. Und wie viele Filme hast du dir angeschaut?
4 Filme. Also nicht ganz viel, aber auch nicht ganz wenig. Und jetzt kommen noch Filme. Okay. Ich glaube, wir sollten kurz, damit das wieder draufsetzbar ist, oder geht das auch so?
Ich glaube, ich habe dieser Zombie wieder das in den Mund genommen und hat mir, glaube ich, den Mikrofonständer abonniert. Stoppen wir mal.
Ja. Jetzt noch nicht, aber
jetzt. Wollen wir jetzt. Also Biertaucher-Podcast Folge 19. Wir befinden uns in einer kleinen, schlecht beleuchteten Wiener Gasse. Es geht bergab mit uns Richtung Wienfluss. Und Sie hören vor uns schreien den Zombie-Flashmob. Wir begegnen jetzt einem Passanten mit McDonald-Tüte und versuchen ihn zu interviewen. Grüß Gott. Was haben Sie gerade die Zombies gesehen?
Ja.
Was sagen Sie dazu?
Mein Gott.
Das erste Mal, dass Sie Zombies gesehen haben in Wien?
Nein.
Schon öfter gesehen?
Es gibt mehrere Zombies in Wien.
Okay.
Ja. Grundsätzlich.
Grundsätzlich, okay. Ja. Ein wahres Wort. Vielen Dank.
Gerne. Danke.
Also sehr unbeeindruckt, die Wiener Passanten. Anscheinend den Anblick von vielen Zombies gewohnt. Wir sind immerhin hier im 6. Wiener Gemeindebezirk. Gut, also Gregor, dein Flash-Film-Festival, wie war das? Wir werden von Zombies verfolgt.
Ja. Wie war?
Ja. Ah, warte, die können reden, die können nicht grunzen. Können Sie uns etwas sagen?
Wir müssen den Hauptzombie.
Okay. Also.
Zombies sind beschäftigt.
Sie Zombies beschäftigt.
Gehirne essen.
Das ist okay, okay. Klar. Also Gregor, du warst beim Slash-Film-Festival. Wie ich viele Filme hast du dir rein? Du bist immer noch dort. Das ist ja schon längst aus.
Nein. Das geht bis Freitag. Also Freitag ist der letzte Film.
Don't
Be Afraid in the Dark. Das ist übrigens eine Empfehlung. Sie spielen zwei. Sie spielen zwei Aufführungen von Don't Be Afraid in the Dark. Und das ist, ich glaube, das Skript hat der Del Toro, glaube ich, heißt der, geschrieben, den kennt man, der hat nämlich auch schon Pans Labyrinth gemacht.
Ja, das war ein super Film.
Eben, genau. Okay. Also da haben sie zwei Vorstellungen geschaltet, da kann man sich sicher noch Karten kaufen. Und ich habe morgen am Donnerstag auch noch, morgen ist Mittwoch, oder?
Mittwoch, ja.
Dann habe ich am Mittwoch morgen Red State, einen Kevin Smith Film.
Also, und du, wie schaut denn das aus beim Zombie-Filmfestival, beim Slash-Filmfestival? Kriegt man Karten, wenn man einfach so kurz vor Beginn der Vorstellung reingeht, wie
du
man das gewohnt ist beim Kino?
Kommt einfach total auf den Film an. Also wenn um 1:30 Uhr, also um 0:30 Uhr oder ab 1:30 Uhr diese Filme, da kommst du schon rein irgendwie, wenn das jetzt kein super Special ist.
Okay,
irgendwie.
Okay. Und so der übliche 20 Uhr Vorstellung ist eher ausverkauft, oder?
Ja, kann sein, muss nicht sein. Total erstaunt. Ich habe am Sonntag dann am Nachmittag, das war schon am Abend, einen israelischen Horrorfilm angeschaut, der war total voll, wo ich mir gedacht habe, israelischer Horrorfilm, das wird jetzt nicht so viele Leute anziehen, aber...
Könnte ganz böse sein, haben die nicht Nachrichten? Ne?
Ja, Leider, leider. Aber der Horrorfilm war super. Also okay, das hätte ich nicht gedacht, das ist echt lustig. Also ich habe mir 4 Filme angeschaut. Am ersten Tag 2 Superheldenfilme, weil es ist ja Horror- und Fantasy-Festival. Ja, ja. Und da habe ich mir von Takashi Miike angeschaut. Ah, da schauen schon Leute.
Ja, das ist jetzt, das ist immer ganz schön in Wien, wenn wirklich in der Straße was passiert, gehen die Fenster auf und du siehst, dass in diesen dunklen Häusern auch Leute wohnen, ja, die nicht nur fernschauen, sondern die auch rausschauen.
Die Fensterbrettgucker.
Ja, das ist wirklich, das ist man merkt sich, dass in einer Stadt mit Menschen und nicht mit Zombies. Aber genug. Okay, und erzähl weiter von
dir. Ja, Takashi Miike, das war Zebraman, Zebraman, wie sie aussprechen. Das war eine flockig-leichte Komödie, die so ein bisschen im Trash-Genre verhaftet ist. Und dann am Abend habe ich mir angeschaut, Karate-Robot Saboga.
Sehr gut.
Ein Zitat von einer, weiß nicht gleichnamigen, aber einer alten Serie. Und war auch spitze. Sehr lang irgendwie, der Film, aber hat sich ausgezahlt. Also ich meine, wenn man natürlich auf Japan und Superhelden-Genre steht, man muss sich eigentlich, wenn man vernünftig ist, die Augen eintropfen vorher, weil sie befeuern einen dermaßen mit Bildern, dass einem irgendwie so nach 2 Minuten schon die Spucke wegbleibt.
Okay, also keine langweiligen Dialogszenen, kein Aufbau der Handlung und der Hintergründe, einfach nur gute Szenen.
Ja, es war. Okay. Also ich bin drinnen gesessen und habe durchgelacht. Also mir gefällt es. Wahnsinn.
Du vergisst den Horrorfilm, um zu lachen.
Ja, also ich habe bis jetzt keinen astreinen Horrorfilm gesehen. Eigentlich nur Horrorkomödien und die Superhero-Filme waren auch Komödien. Einen Film habe ich gesehen, der war ein bisschen ernster, von einem portugiesischen Regisseur, dem Egon Perra, der war auch dort irgendwie und hat Interviews gegeben oder hat dann dem Publikum Fragen beantwortet. Und das war ein Zitat, das war ein Schwarz-Weiß-Film mit sehr schön gemachten Untertiteln, die so direkt aus dem Mund rauskommen und so ein- und ausgeblendet werden. Und ja, fotografieren. Und ja, das war ein Zitat der Dracula-Filme aus den 40ern. Sehr artig gemacht, aber hübsch.
Und mit modernen Anklang oder einfach wirklich nur hübsch, so getan, als wären immer noch die 40er Jahre?
Eigentlich so getan, als wären die 40er Jahre. Er hat auch zum Eingang gesagt, man soll sich vorstellen, man wäre ein Zuschauer in den 40er Jahren.
Oh, okay.
Und, aber was super gepasst
hat... War er in Schwarz-Weiß auch?
Oder? Er war in Schwarz-Weiß.
Ja.
Und es hat... die Gesichter, also die Schauspieler, die er gecastet hat, sind phänomenal. Also die Schauspieler, die schauen wirklich aus, als wären sie in den 40ern.
Okay.
Ich weiß nicht, woran man das festmachen kann, aber das hat er gut geschafft.
Ja. Okay, ich kann berichten, ich habe jetzt von Neil Ferguson das Civilization-Buch ausgelesen. Mm. Und wie du richtig vermutet hast, er macht eine kurze Anspielung auf das Computerspiel Civilization, aber wirklich nur sehr kurz und ohne tiefere Aussage.
Okay.
Außer, dass er das Spiel beschreibt und
aber
die Welt nicht so funktioniert wie das Computerspiel. Oder er stellt das eigentlich als Frage. Er macht überhaupt sehr viele Fragen, er stellt sehr viele interessante Fragen, ohne jetzt sehr viele Antworten zu geben. Aber es liest sich trotzdem sehr interessant. Also ich habe es wirklich verschlungen, das Buch. Ja. Ich werde sicher noch ein paar Mal lesen.
Gibt es eine so eine Punchline, so ein Resümee? Irgendwie nicht das jetzt als Wahrheit? Oder
naja, kann man schon sagen. Es gibt ja diesen ganzen Clash of Civilization und diese Theorien, ne? Und Ende der Geschichte und alles. Und jetzt, dass die Chinesen uns in den Sack stecken werden und die besseren Kapitalisten sind. Mhm. Und das spielt er halt an auf die permanenten Untergangsängste des Westens gegenüber von China.
Telefonierender Zombie.
Aber ja, telefonierender Zombie mit Stiegeldose und Chick. Aber das Coole ist, also er sagt eigentlich, speziell jetzt in Bezug auf China, dass es so ist, dass China verwestlicht. Also dass dort jetzt eine Mittelschicht entsteht, dass jetzt schon zu beobachten ist, dass die Leute in Kirchen stürmen, weil sie christliche Religion irgendwie schick finden, wahrscheinlich auch, weil es vorher unterdrückt wurde, speziell für die wirtschaftliche Elite, also die gern Geschäfte machen, die finden dort ein Netzwerk, mit dem sie, also von Leuten, denen sie vertrauen können, weil Vertrauen in China halt Mangelware ist. Du hast kein Vertrauen in Staat, das ist korrupt, du hast kein Vertrauen in Arbeitgeber, in Arbeitnehmer und umgekehrt, halt jeder für sich sozusagen, ein bisschen wie der Wilde Westen, könnte man sagen. Und ja, also eigentlich eher für einen westlichen Leser jetzt eine beruhigende These. Also es ist, wir sollten, also wenn man es so zusammenfassen kann, sein Resümee ist eher, man sollte stolz sein auf unsere Zivilisation und auf die westlichen Werte, die wir errungen haben, weiter daran arbeiten und sich jetzt nicht irre machen, auch wenn andere die sogar noch besser übernehmen als wir. Das ist ein Zeichen für die Qualität der Werte und nicht ein Zeichen, dass der Untergang des Abendlandes bevorsteht. Er macht sich auch ein bisschen lustig, dass halt schon seit dem Angebingen in der Zeit der Westen immer über den eigenen Untergang philosophiert
das
Ende des Römischen Reichs. Da beschreibt er so schöne Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, wo die sich halt schon Gedanken gemacht haben über das Aufblühen und Absterben von Zivilisation.
Ja, wobei, wer weiß, ich meine, jetzt helfen sich die Wirtschaftsnews rein wirtschaftlich gesehen.
Ja, das immer was Schlimmes. Und er versucht halt jetzt der Frage nachzugehen in dem ganzen Buch, was macht den Westen so überlegen, warum hat er 500 Jahre die Welt beherrscht eigentlich, also mit Beginn der Entdeckung Amerikas und allem. Und er bricht das halt auf 7 Kernthesen hinunter, aber die kann man sicher diskutieren. Nämlich manche kommen auch nicht ganz so gut überlegt vor.
Competition oder Konkurrenz.
Also dass in Europa immer Kompetenz geherrscht hat, sowohl in religiöser Hinsicht als auch in nationaler. Das ist also ein wacher Geist sozusagen relativ leicht woanders hingehen kommt, zu einem anderen Kaiserhof und dort seine Ideen versuchen
kann,
oder überhaupt zu überleben, also als Buchdrucker oder Oppositioneller. Also eines Competition, dann nennt er Science, das ist überhaupt das wissenschaftliche Prinzip, hauptsächlich auch dank der Reformation dann, also wo die
Aufklärung.
Die Allmächtigkeit der Kirche nicht mehr so gut Wissenschaft unterdrücken konnte, wie das im Islam noch sehr lang bis heute eigentlich der Fall ist. Ne? Dann sagt er Medizin, dass die Europäer, also speziell gibt er da Beispiel von den Franzosen, dass die wirklich versucht haben, also auch schon am Beginn der Kolonisation mit Impfstoffen Tropenkrankheiten auszurotten und eben für ihre eigenen Kolonialbeamten Tropenkrankheiten zu bekämpfen.
Mhm.
Und eben dadurch eine höhere Überlebenschance hatten in anderen Teilen der Welt,
ja.
Wo das bis jetzt, also wo sich die, man könnte das so sagen, wo die einheimische Bevölkerung, die dort war, entweder an sich immun war oder es nicht daran gearbeitet hat, diese Krankheiten auszurotten, sondern einfach damit gelebt hat.
Ja.
So Medizin. Dann sagt er Respekt vor Eigentum. Also Demokratie kommt witzigerweise bei ihm nicht vor, sondern nur als ein Nebenprodukt davon, dass Eigentum respektiert wird. Da führt er als Negativbeispiel Russland ein, wo derzeit noch kein Respekt vor Eigentum ist. Also kein Gesetz, das dir Eigentum geschützt. Also siehe diesen, wie heißt der, dieser eine Ex-Magnat, der jetzt in Sibirien ist. Ne?
Ja, wobei, ich meine, rein gesetzlich ist das jetzt ja doch anders. Ich meine, Kommunismus gibt es ja nicht mehr.
Nein, sie haben noch nicht offiziell die Herrschaft des Gesetzes, sondern eigentlich die Herrschaft eines starken Mannes, der sagen kann, so, du wirst jetzt enteignet oder dir nehme ich das jetzt weg. Also, und das meint er halt, also Tradition der englischen Geschichte, wo halt auch ein König einmal geköpft wurde, weil er sich schlecht benommen hat und wo halt sozusagen es Gesetz der Staat geschützt hat, den Besitzanspruch von der landbesitzenden Elite. Und die dann halt mit der Zeit immer breiter wurde, bis es dann die gesamte Bevölkerung gefasst hat. Und das meint er ist eigentlich wichtiger jetzt als eine Demokratisierung der nichtshabenden Massen. Also er meint, das ist noch nicht ein Zeichen von Zivilisation.
Okay.
So, ja. Und dann sagt er noch, wir haben die Zombies verloren, oder? Achso, okay, die Zombies sind jetzt bei der U4-Station Pilgramgasse, schätze ich.
Ja, vielleicht entern sie dann die U4-Station.
Ja, das wird lustig, bitte, die ganzen Überwachungskameras, wie die Zombies filmen.
Müsste man
schauen, ob man dafür Videos kann. Ja, und dann meint er noch die Konsumgesellschaft. Also er führt als Beispiel an, dass es der amerikanischen Konsumgesellschaft gelungen ist, Jeans zu produzieren, die auch sehr begehrt waren und sehr praktisch.
Ja.
Und der Sowjetunion seit ihres Bestehens nicht gelungen ist, Jeans zu produzieren. Sie haben zwar Raketen produzieren können und Farbfernseher sogar.
Ja, wollten sie das nicht?
Jeans.
Das nicht
so? Nein, eigentlich, weil sie nicht wollten. Ich meine, Jeans ist kein schwieriges Produkt zum Herstellen, sondern sie haben einfach nicht die Nachfrage erkannt und das auch nicht für wichtig empfunden. Ne? Und dadurch aber ihre eigene Unterlegenheit auch im direkten Vergleich zu erkennen gegeben.
Ja.
Man kann darüber diskutieren, wie
sicher
das Beispiel her.
Durchaus.
Ja, und dann meint er am Schluss, das ist sehr interessant, da geht er sehr auf Weber ein, protestantische Arbeitsethik. Weber hat ja damals im Protestantismus versucht, irgendwie herauszufinden, eine Kraft, die Leute besser arbeiten lässt. Mhm. Und er meint, das hat jetzt nicht unbedingt mit Protestantismus zu tun, sondern allgemein nur mit Work-Ethik und sozusagen, dass man belohnt wird fürs Arbeiten.
Ja.
Was natürlich voraussetzt, dass du einen Staat hast,
der... Phase. Jetzt verlieren wir die Zombies.
Ach.
Weil wir holen sie auch wieder ein.
Was halt voraussetzt, dass du in einem Staat lebst, der auch deine Arbeitensachen schützt. Ne? Wenn du das nicht hast, zahlt es sich auch nicht wirklich aus zu arbeiten.
Oh,
zahlt es sich mehr aus, bewaffnet zu sein und wem was wegzunehmen. Wie gesagt, ich kann das Buch nur jedem empfehlen. Also,
Ja.
Wirklich sehr interessant zum Lesen. Wird sicher noch kritisiert werden und werden Gegenentwürfe gemacht werden und so.
Ja, also viele der Gedanken oder so würde ich durchaus kritisch betrachten oder so.
Was mir sehr gefällt auch, er zitiert sehr viele Bücher, unter anderem Omar Pamuk, den berühmten türkischen Schriftsteller,
ja,
der witzigerweise in der Türkei ja wahnsinnig unbeliebt ist, weil er zum Beispiel über die Armenier schreibt, ja, über das Massaker. Ne? Und den zitiert er und halt noch einige andere. Also, wie auch schon im letzten Podcast erwähnt. Und Zombies gehen zum Flash-Film-Festival, oder?
ganz schwer zu erraten.
Ins Kino, ne? Wie heißt das Kino?
Filmcasino.
Filmcasino, ja. Ja, sollen wir da hingehen? Ist da irgendwas Lustiges? Oder?
Naja, zumindest sind die Zombies dort. Also wenn wir jetzt schon auf dem Weg sind.
Gut, verfolgen wir weiterhin Zombies. Vielleicht können wir dort mit irgendwem reden.
Oh Mann.
Okay.
Das klingt gut. Ja, komm, jetzt haben wir es
da Zombies sieht man jetzt was ganz Tolles. Zombies im Dirndl am Würstelstand.
Ich habe schon immer gerne
fotografieren.
Ja. Ich habe das immer schon gewusst. Im Würstel sind Menschenfleisch.
Okay.
Ach, schön. Ja, herzerfrischend schon so ein Zombie-Fleisch. Also letztes Jahr habe ich es nicht geschafft.
Es sollte mehr geben.
Aber das schaut, das ist ja eine sehr gute Sache.
Wie groß schätzt du den Zombie-Flashmob ein?
Oh, ich bin ganz schlecht im Schätzen. Ich sage 60 Leute.
Ja, also ich würde auch sagen maximal 100.
Sehr gut.
Kleine Demo. Aber gut kostümiert.
Ja.
Und vor allem dieser beeindruckende Schlurfgang, was mir sehr taugt.
Ja, das ist eh cool, weil sie vielleicht nächstes Jahr als Zombie mitmachen, weil dann hat man ja auch so ein bisschen die Freiheit, den inneren Zombie rauszulassen. Das wäre doch mal so. Das finde ich gar nicht
unbedingt. Nicht nur gelernter Wiener sein, sondern sich auch so benehmen.
Ja, genau. Jetzt mal richtig, richtig Zombie.
Stolz drauf, Zombie. Ich bin Zombie und ich bin stolz drauf.
Ich überlege gerade, ob ich irgendeinen Zombie-Film empfehlen kann oder so, den ich gesehen habe. Naja, letztes Jahr am Slash-Filmfest habe ich mir angeschaut, der war eigentlich ganz sehenswert. Der hat geheißen Rambock.
Ja, Rambock.
Und das war deswegen ganz cool, weil es ein deutscher Zombie-Film war.
Ja.
Und der in Berlin spielt. Und witzigerweise war die Story so, dass ein Wiener seine Ex-Freundin irgendwie in Berlin besucht und während er dann vor deren Wohnung aufkreuzt, bricht irgendwie die Zombie-Kolypse los. Und er ist dann eingesperrt in einem Berliner Bau zusammen mit einem
Wiener
anderen
allein
Berliner.
Unter Zombies.
Ja. Wahnsinn. Aber echt, der ist eigentlich ganz sehenswert. Also auch wenn man sich für das Genre nicht interessiert, der ist herzig, der Film.
Apropos, hast du jetzt eigentlich Attack the Block gesehen? Über den habe ich so viel gelesen, über den Film.
Der war mal Öffnungstag, glaube ich. Und da habe ich mir keine Karten dafür besorgt. Aber auch deswegen, weil den Film kann man auch in anderen Kinos.
Der läuft wird sowieso in die Kinos kommen. Hast du irgendwas gehört aus deiner Blog- oder Twitter-Sphäre?
Ja, nein. Ich habe ja am Slash-Filmfest schon bekannte Gesichter getroffen und die schon gesehen haben. Die haben alle gemeint, das ist großartig. Besonders haben sie gemeint, es ist gut, dass teilweise so ganz junge Laienschauspieler und die sollen super gespielt haben. Super gespielt haben. Ja, und außerdem spielt der Nick Frost mit, den kennt man ja schon aus diversen Filmen. Das kann eigentlich, ist schon eine sichere Kugel.
Wir sehen hier Blutspuren Richtung Kolosseum Kino.
Folgen Sie einfach den Blutspuren. Ja, Sound angefallen, Zombies.
Man kriegt nichts Gescheites raus aus ihnen.
Romero ist ein Klassiker, der hat Night of the Living Dead gemacht, ein wirklich italienischer Regisseur, bekannt für seine Zombie-Filme. Und da habe ich mal einen Film gesehen, Land of the Dead hat er geheißen.
Ja.
Und da haben die Zombies dann auf einmal haben einen Anführer-Zombie gehabt.
Ach, und deshalb bist du vorher so ausgezuckt.
Und die Zombies haben gelernt, dass sie unter Wasser irgendwie durchgehen können irgendwie und die Insel erreichen. Das ist ja Zombies, die lernen, Zombies einen Anführer haben. Nein.
Nein.
No go. Don't do it. Just don't do it.
Wobei, da gab es ja diese Filmverfilmung mit Will Smith von so einem Buch, von einem einzigen Überlebenden.
Genau.
Da waren die Zombies ja auch so relativ intelligent. Und
I'm Legend.
I'm Legend, ja.
Ja, waren das auch Zombies oder war das Vampire?
Nein, es war so mehr Zombies. Es wurde so ein Virus ausgesetzt und so. Wobei, von dem Film, da war eigentlich nur die erste Hälfte gut, wie man sieht, wie es zur Katastrophe kommt und dann halt New York mit Rehen drin und Fahrzeugstaus und dann der Rest ja, da so mit der christlichen Minderheit überlebt und so in ihrem Gated City dann überlebt. Man, das war furchtbar.
Ich habe gehört, also ich Will Smith und so mache ich immer eher einen Bogen drumherum.
Das Buch soll sehr gut sein. Das Buch habe ich auch gelesen, ja. Das ist aber eher traurig. Ne? Also
und man soll sich den Director's Cut anschauen, weil sie dort das Ende wieder umgedreht haben.
Okay.
Also so eine
das Ende war so super, praktisch wie eine Lobeshymne auf die Bush-Partie, auf die Neokonservativen. Ja. Ne? Wirklich so
giftig.
Die Weißen dann in ihrer Festung leben und mit dem Kreuz und der Bibel und so. Echt ganz schlimm. Ganz unpassend ein bisschen über MediaWiki.
Ah, MediaWiki, ja. Ich habe MediaWiki mich wieder auseinandergesetzt. Mehr.
Ja.
Und
bist du überhaupt in Wikipedia drinnen und einer der wenigen Wikipedia-Editor auch im deutschen Sprachraum?
Ich habe schon geeditet Sachen, ja. Aber nein. Eigentlich bin ich nicht ein großer Editor. Wenn man einen Fehler, einen kleinen, wo ich wirklich ganz sicher weiß, dass das ein Fehler ist, dann bessere ich das auf.
Okay.
Ja.
Aber du machst keine Edit Wars, du tust dich nicht anlegen mit irgendwelchen Administratoren dort.
Nope. Also da bin ich nicht so aktiv. Bin ich nicht sehr aktiv.
Okay.
Aber ich benutze ja MediaWiki gerne für mich selbst.
Und du hast dein eigenes MediaWiki aufgesetzt?
Ja, das ist ja schnell gemacht. Also MediaWiki und Wiki-Software generell.
Ja, aber wäre da nicht ein DokuWiki gescheiter gewesen?
Warum?
Ja, so, weil es filebasiert ist, du hast keine Datenbank im Hintergrund.
Ich habe sowieso eine Datenbank. Also Datenbank habe ich sowieso rennen, also das ist kein mehr.
Du bist doch Admin, mehr alles klar, ja.
Nein, du ist zwar gar nicht so reflektiert, was ich wähle. Weil MediaWiki habe ich gesagt, okay, das verwendet Wikipedia, also ist es das geeignete Tool, wird schon was heißen und ich probiere es aus. Und ist ja auch gar nicht so schwer. Es gibt ja auch die Doku-Matrix, die Wiki, oder die. Wie heißt sie? Die
Wiki-Matrix, wo man sieht, welches Wiki was kann, ja.
Genau, richtig. Und das Einzige, was ich außer MediaWiki eigentlich noch häufig verwende, ist das Wiki on a Stick.
Okay.
Das ist auch ein filebasiertes Wiki, das man direkt auf einen USB-Stick
installieren
kann. Und mein Killer-Anwendungsfall dafür ist, was ich mir eigentlich vorher gar nichts überlegt hätte, ist einfach, wenn ich Softwareprojekte mache für Kunden oder Webpages, dann dokumentiere ich währenddessen eigentlich schon die notwendigen Daten und gebe ihnen dann einfach die Dokumentation auf den USB-Stick und sage so.
Das heißt, du schenkst ihnen einen Stick sozusagen.
Ja, und da haben sie eine Dokumentation, die sie lesen können und die sie updaten können selber auch.
Ja.
Also so Passwörter, was sich halt ändert und so, das sollen sie selber eintragen. Das finde ich halt genial, genau. Mhm. Und beim MediaWiki, ja, also was ich erzählen kann, wenn man nur Wiki.
Moment, stopp, wir haben einen Kollegen getroffen. Hallo.
Ja, servus.
Post-Production Podcast. Wir sind jetzt ganz relaxiert, also zumindest der Gregor, der eine Chick und ein Bier in der Hand hat, im Werkzeug im 6. Bezirk oder ist das schon 15.? Das ist 15. Bezirk. 5. Bezirk, ja. Und die Zombies haben wir weit hinter uns gelassen, die sind jetzt alle brav im Kolosseum-Kino und wir haben jetzt endlich Zeit, einmal vernünftig zu reden.
Vernünftig, mal zur Abwechslung, oder?
Ja.
Das erste Mal.
Nachdem ich es wieder mal zusammengebracht habe, das Mikrofon wahrscheinlich nicht richtig zu bedienen. Mich haben mehrmals Zombies gezwickt und gebissen und vor allem das Mikrofon dürfte sie sehr aggressiv gemacht haben. Also sie haben ja mehrmals in das gelbe Mikrofon reingebissen, auch der FM4-Reporter, der selber infiziert war.
Ja, die Halterung muss da noch geklebt werden.
Irgendwann. Genau, die ist kaputt gegangen.
Aber so ist das halt, weil so Ein Zombie-Mob ist kein Kindergeburtstag.
Tja, in diesem Sinne, worauf wir eigentlich schon die ganze Zeit gewartet haben, Prost!
Prost, guck, guck, guck. Ja, wir sitzen da im Werkzeug, ist eigentlich recht gemütlich da. Gibt es auch Club Mate übrigens.
Ah, ich brauche jetzt nach diesen Zombies keinen Club Mate mehr, ich bin schon
aufgeregt genug. Ja. Habe ich letztens eine gute Zwischenstation, wenn man dann nämlich zum Filmcasino geht, noch kurz Club Mate, weil um 0.30 Uhr geht einem vielleicht ein wenig
haben wir den Namen dreimal über erwähnt, die sollten jetzt aber mindestens irgendein Gratisbier für uns rausspringen lassen. Ne?
Vom Werkzeug.
Ja.
Ja, stimmt.
Werden wir nachher mit ihm reden.
Reklamieren.
Biertaucher-Podcast, der Podcast für Bier trinken.
Ja, Wahnsinn, ist das neu? Das ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen.
Das ist ein riesiges Graffiti an der Wand.
Ja,
ich glaube, hier
ist ein Radfahrer. Radfahrer, der ein Fahrradverbotsschild in der Hand hält.
Okay, aber er schaut ein bisschen komisch aus, der Radfahrer.
Ja, ist ein bisschen im Style von, kennst du das Rennen von Beauville oder Belleville?
Stimmt, ja.
Nein, so ein bisschen in dieser Stilrichtung.
Ein bisschen gruselig.
Da gibt es jetzt übrigens einen neuen Film von dem Macher, ja. Von einem Drehbuch vom Jacques Tati, von einem alten französischen Schauspieler und Regisseur. Der Illusionist, muss ich mir aber erst noch anschauen.
Und das auch in dem Zeichentrickstil, wie das Rennen?
Ja, definitiv, sehr schön. Sehr still, glaube ich, weil der Jacques Tati hat ja selber sehr viel Stummfilme gemacht und solche Sachen. Und in dem Stil ist das halt auch gehalten. Ja, wir wollten eigentlich noch reden über die Windows 8-Frechheit, oder?
Ja, die Windows 8-Frechheit, ja. Featuren wir wieder aktuelle Themen. Nun, also ich habe es eigentlich rausgekriegt über den FM4-Artikel, der in meiner Google Plus-Wolke aufgetaucht ist.
Ich bin auch drüber gestolpert, da und im Webstandard haben sie das auch geschrieben.
Und also laut meinem Gedächtnis jetzt, also Windows 8 plant eine Art Abschaffung des BIOS für neue Hardware-Geräte, also Tablets und PCs dann im Endeffekt. Das heißt, du kannst nicht mehr mit dem BIOS rauffahren und hast dann die Chance, dir ein anderes Betriebssystem zu installieren oder einen Bootmanager mit einem Dual-Boot, sondern du bleibst an Windows 8 gekettet. Und dafür werden dann möglicherweise die PCs billiger hergegeben, weil dir sozusagen die Sicherheit gegeben ist, dass du nie mehr Windows 8 Ultra wirst. Das Lustige ist, du kannst auch nicht Windows 7 drauf installieren, außer der Hersteller ist
so das speziell vorsehen. Irgendwie.
Und die also das Ganze ist noch nicht sehr offiziell. Ne? Das waren erst eher so Gerüchte, die es aufgrund von irgendwelchen Äußerungen von Entwicklerkonferenzen
deswegen
gemacht haben.
Deswegen wäre ich mit dem Shitstorm auch noch ein bisschen vorsichtig.
Mit dem Shitstorm.
Weil das ja, ich weiß nicht, wie unglücklich sie da nicht reingestolpert sind.
Naja.
Weil sie haben das dann schon auch, sie haben auch gleich eine Aussage gemacht, dass es dann doch irgendwie möglich sein soll.
Also laut dem Artikel, was ich mich in Erinnerung habe, war die Aussage, naja, der Kunde, wenn er unbedingt nicht also die Freiheit haben will, kann er wie ein SIM-Lock-freies Handy, kann er sich dann für mehr Geld ein PC kaufen.
Der entsperrt ist.
Der entsperrt, das wird keiner machen. Ja. Also ich glaube, das ist Microsoft rüttelt mit Gewalt am Watschenbaum.
Das ist insofern schade, weil ja das Ersatz-BIOS, was sie einsetzen wollen, das EFI oder UEFI, wie es in der PC-Version heißt, eigentlich eine gute Sache ist. Das wird bei den Mac-Leuten schon seit längerer Zeit eingesetzt, das EFI und nicht das UEFI.
Und du kannst das von der Technik her, kannst du darauf schon ein Mehrfachboot aufsetzen, also ein Dual-Boot.
Auf jeden Fall, und es ist eigentlich besser, weil das BIOS, was wir jetzt haben, mit RAM hochzählen teilweise, ein Ding, es hält alt. Jetzt, also bei SSDs und so ist es echt ein Faktor, dass es den Bootprozess teilweise aufhält.
Okay,
und das will man eigentlich nicht haben. Also es ist schon die überlegene Technologie. Schade, dass es jetzt ein Debütauftritt so gekoppelt mit diesem Windows 8 gemacht hat. Also unglücklich.
Man wird sehen, aber sagen wir so, jetzt nach 20 Jahren Erfahrung mit Microsoft, würde ich sagen, die werden probieren, das durchzuziehen.
Ja, aber
warum sollten sie es nicht machen aus ihrer Perspektive?
Ja, aber jetzt haben wir auch Chrome OS irgendwie auf der x86-Plattform und so und andere Player. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen werden. Also
werden wir sehen.
Und beziehungsweise, wie wir es ja immer schon wissen, es gibt immer ein Türchen. Alternatives BIOS-Flashen fertig und man haut sich was anderes
aus. So viel zu unsere ganz trendigen Gedanken zu Windows 8 und Jailog sozusagen. Okay, sonst irgendwelche Hausmeisterthemen von dir?
Ich habe ein Hausmeisterthema, das ich schon letzte Woche erzählen wollte, aber
sprich
also nicht zwei Hausmeisterthemen. Erstens, ich habe Post bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe, vom Bitcoin Austria Verein, vom Andreas.
Den Verein gibt es jetzt?
Ja. Den gibt's, der ist offiziell, der hat schon seinen Auftritt gehabt in der Matrix, was ich noch leider nicht gehört habe, weil ich an dem Abend am /Filmfest war, aber ich werde mir die Folge besorgen.
Die Matrix ist eine Radiosendung? Oder?
Matrix ist eine Radiosendung, eine wöchentliche auf Ö1.
Okay.
Und ich muss aber noch schauen, woher ich sie bekomme, weil die wird leider nicht als Download angeboten.
Auch also nicht zwei Wochen später? Ja. Da gibt's auch, also
genau.
Zwei Wochen später kriegst du nochmal alles von Ö1?
Richtig.
Aber also, sie nicht, die Matrix?
Ich muss ich noch recherchieren. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass du sie automatisch, so wie die Journale oder die Kurzsachen als Podcast abonnieren kannst. Das geht nicht.
Unser Staatsfunk.
ja.
Ja, Badschatz.
Mir schade um die Qualität, weil es gibt so tolle Radiosendungen.
Gerade auf Ö1.
Du kriegst es dann nicht über das Internet.
Ja, ja. Ich meine, das wäre etwas, wofür ich die GIS-Gebühren wirklich gern bezahlen würde. Da würde ich sagen, gut, das ist ein Service, sie bieten mir die Informationen, ich kann sie im Netz abonnieren und dafür zahle ich die
Gebühren. Dafür möchte ich auch ein Bitterrent-Archiv von 4 Jahre
rückwärts. Genau, das alles zeitgerechte Veröffentlichungen von einem Podcast. Mir ist schon ein, zwei Mal passiert bei Ö1, dass um 8 Uhr die 7 Uhr Nachrichten noch nicht irgendwie da waren im Feed und so. Das wäre eine Möglichkeit, wo das
du lebst einfach gerechtfertigt digital und der Rest von Österreich noch nicht. Ne?
Ja, viele schauen das wie auch. Also, aber ja, naja, es ist ein weitläufiges Thema. Aber zurück zu den Hausmeister-Themen. Also der Andreas hat mich angeschrieben und er möchte mir gerne Bitcoins zukommen lassen, weil ich ja den letzten Podcast gemeint habe, dass ich mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt habe und noch keine besitze. Und da freue ich mich natürlich sehr.
Das heißt, du kriegst jetzt gleich von ihm ein Startguthaben.
Ja, und dann spiele ich ein bisschen rum mit meinen Bitcoins. Ich habe mir ein neues Ubuntu jetzt aufgesetzt.
Du hast ja schon das ganz neue aufgesetzt, oder?
Rechner, aber mein Soundproduktionsrechner, den es ja auch noch gibt, der ist mir abhanden gekommen. Das war eigentlich nur eine Leihgabe, also keine Leihgabe, sondern ein Reparaturauftrag. Aber die Person hat sich irgendwie ein Jahr lang den Laptop nicht abgeholt. Deswegen habe ich als zur Soundproduktion zwischenverwendet. Der ist jetzt aber weg und jetzt habe ich meinen Küchenkastelrechner aufgesetzt mit Ubuntu.
Mit 11.4, oder?
Nein, mit dem jetzt stabil, mit dem, ist jetzt L4?
Ja, L4 ist jetzt, das ist noch stabiler,
genau. Das L4 war, genau. Mit einem kleinen Trick, das kann ich vielleicht auch kurz erzählen. Das ist ja das Acer Netbook, das du auch hast, mit der ganz langen SSD drauf, ja? Also ganz langsamen SSD drauf. Ja. Und ich habe mir gedacht, na, das will ich nicht und ich brauche ein bisschen mehr Platz. Und dann habe ich eine externe Festplatte angeschlossen per USB und habe per USB-Stick die Installationsroutine von Ubuntu hochgebracht und habe dann von diesem USB-Stick das Betriebssystem installiert, aber nicht eben auf diese SSD, sondern auf die Festplatte.
Auf die externe?
Ja. Und
das heißt, dein System bootet jetzt nur, wenn du die externe angesteckt hast?
Nein, das ist das Coole. Wenn ich es nicht angesteckt habe, dann bootet er ins Chrome OS, das ich jetzt auf der SSD drauf habe. Und wenn ich es angesteckt habe, ist das BIOS so konfiguriert, dass er automatisch von der Platte bootet und dann komme ich ins Ubuntu. Ist jetzt eigentlich ein Dual-Boot, aber nur optional, wenn ich die Festplatte anstecke.
Nicht schlecht.
Ja, besonders den Geschwindigkeitsboost findet man schon. Man glaubt irgendwie so USB 2 und es ist langsam oder so. Aber dadurch, dass die Zugriffe eigentlich nur auf der Festplatte stattfinden, sind so Sachen wie große Updates oder so, geht viel schneller durch.
Ja, also, das war immer Quälerei mit den SSD-Karten.
Und das zahlt sich schon aus, weil ich habe in den Rechner schon ein bisschen Arbeit reingesteckt, weil ich habe noch einen Gigabyte RAM hochgerüstet und so. Und jetzt ist es wirklich ein kleines, hübsches System, das hoffentlich auch für die Soundproduktion und für Audacity, weißt du, eben Podcast schneiden und so geeignet ist. So.
Ja, an dieser Stelle nochmal vielen professionellen Dank für den Schnitt der Podcast-Folgen. Seit letzter Folge schneidet immer der Gregor.
Ja, gerne, weil das mache ich.
Haben dadurch tolle Effekte wie Fade-Outs und Pausen und ein Inhaltsverzeichnis am Anfang und lauter so tolle Sachen.
Das mache ich ja gerne, weil aus der Ecke komme ich ja. Ich mach das immer gerne. Also mit Sound rumspielen und rumschneiden und schauen, dass es sich besser anhört, das mache ich sehr, sehr gern. Ja, und das zweite Hausmeisterthema, das ich habe, ist, ich war ja unterwegs, das habe ich das letzte Mal auch nicht angebracht, in der Klangfarbe. Das ist ein Traditionsgeschäft in Wien.
Wo du deine Mikros kaufst normal, ne?
Kaufen wollte. Ich hatte ja noch nie Glück bei der Klangfarbe. Früher war das im 5. in so einem Fabriksgebäuden, Backsteingebäudengebiet irgendwie. Und ist eigentlich so einer der ersten Anlaufstellen. Und jetzt ist es umgezogen, weiß ich nicht, seit langem, keine halbes Jahr oder so, sage ich mal, schätzungsmativerweise. Und ist jetzt verortet im Gasometer. Genau.
Oh.
Und ist riesig groß, du gehst dort rum und gehen eigentlich die Augen auf, weil überall sind technische Gadgets und du möchtest eigentlich nur rumtrommeln und da irgendwie ausprobieren und Elektropiano und so, also total faszinierend. Und dort habe ich versucht, eine tote Katze für uns zu besorgen.
Eine tote Katze, sollte man vielleicht dazu sagen, ist so ein Schaumgummi oder Fellteil, den man auf Mikro tut, damit der Wind nicht zu Störgeräuschen.
Nein, es ist eine tote Katze.
Okay.
Nein. Tote Katze bringt es aber für uns nicht, weil das ist zu groß, bin ich drauf gekommen. Tote Katze ist anscheinend auch eine Markenbezeichnung irgendwie. Und ich habe ein totes Kätzchen für uns besorgt. Und ja, ich warte jetzt, dass das geliefert wird und dann...
Totes Kätzchen.
Ja, das Tote, also der Dead Kitten wird dann hoffentlich geliefert und dann bin ich schon neugierig. Also wenn wir dann
noch bessere Außenaufnahmen machen.
Bis in den Winter hinein und darüber hinaus irgendwie aufnehmen, dann wird das spannend,
genau, wie gut sich das anhört. Für unsere Maroni-Stand und Glühwein-Standl-Aufnahmen. Ja. Ne?
Wobei, mein Bruder hat schon richtig gemeint, bis zu Silvester wird es ja kein Problem für uns, weil das sind Maroni-Stände und wir können rumgehen und alles ist schön. Aber dann im Frühjahr wird es die wirklich harte Zeit, weil dann dauert halt der Winter noch ganz lange, aber da ist gar nichts mehr wahrscheinlich im alten Ackerhau.
Also so wie ich Wien kenne, wird der Rathausplatz überdacht und irgendein Fressstandl-Festival findet sich immer.
Ja, definitiv.
Und wenn Ihnen sonst nichts einfällt, machen Sie gleich einen Eislaufplatz dort und mit Haufen Weißbuffet.
Auch nicht schlecht, vielleicht mal ein
Dass man mal Eislaufen und dann, Skating.
Ja, es wird allerdings ein Tutorial, ein hörbares, weil ich kann nicht Eislaufen.
Haha, das wird lustig. Dann halte ich das Mikro und wir haben immer so Gregor und dann wird die Stimme leider plumps und krabbeln.
Ja, du musst mich dann instruieren. Die 10 Spaß passt.
Ja, genial, ja. Okay.
Das war's, oder?
Ja, ich gebe offiziell zu, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Es liegt auch jetzt daran, dass ich ein zweites Bier heute trinke.
Ja, außerdem war der Zombie-Flashmob, glaube ich, schon Action genug.
Na, war wirklich sehr, sehr actionhaltig. Aber ich wünsche mir wirklich mehr Flashmobs in Wien.
Ja, wie gesagt, Slash-Filmfest ist wirklich eine Empfehlung, weil die Leute gut drauf sind. Also, mir gefällt es das ja wirklich sehr gut.
Okay, dann lass uns mal.
Ja, schönen Abend noch, Leute. Bis dann.